du empfiehlst auch, wenn man bei dir Münzen kauft, das praktisch Ware gegen Bargeld zu machen, weil das am sichersten ist für beide Seiten. Verstehe ich das richtig?
Also prinzipiell ist es mir völlig egal, ja, weil ich ja meine Waren offiziell einkaufe und dadurch die in meine Bücher drin sind. Ja? So, wenn jetzt einer zu mir mit Bargeld kommt oder ob er das als Überweisung macht, ist für mich kein Unterschied. Aber für den Kunden macht es einen Unterschied. Wenn er es mir nämlich überweist, dann ist es dokumentiert, dass er bei einem Edelmetallhändler Geld liegen lassen hat. Und wahrscheinlich für Edelmetalle und nicht für irgendwas anderes. So, und wenn dann ein Goldverbot käme oder ein Edelmetallverbot oder ein Gebot, dass man es einem Staat zum niedrigen Preis hergeben muss, dann wäre die Person super leicht aufzufinden, weil die werden dann bei mir am nächsten Tag im Büro stehen und sagen, lieber Herr Butz, machen Sie Ihre Bücher auf. Und dann gucken die nach alle Rechnungen, wo die Namen draufstehen. Und bei den Rechnungen, wo keine Namen draufstehen, also wenn es jetzt ein Barverkauf ist, dann können Sie nicht feststellen, wer es war. Wenn aber eine Überweisung stattgefunden hat, dann ist das Konto bekannt und damit auch der Name von der Person. Das heißt also, wenn jemand erkannt hat, dass für ihn ein anonymer Einkauf sehr wichtig ist, dann kommt er hierher mit Bargeld. Und wenn er sagt, das ist mir jetzt nicht so wichtig, dann hat er die Alternative auch, das per Überweisung zu bezahlen. Und dann ist auch die Frage, wie viel Sinn macht es jetzt bei mir einzukaufen und wie viel Sinn macht es woanders einzukaufen. Und was man wissen muss, ist, dass der Markt so funktioniert, man geht ins Internet, sucht sich den günstigsten Händler aus und der günstigste Händler wird bestimmt billiger sein wie ich, in den meisten Fällen. Dann überweist man dem, dann bestellt man und überweist 10.000 Euro oder 15 oder 20 oder 100.000 Euro, überweist es dem Händler auf sein Konto, ohne dass man die Ware gesehen hat. Und dann wartet man, bis die Ware bei einem ist. Und diese Wartefrist ist, wie man es drehen und wenden, und zwar egal wie seriös der Händler ist, heute aus meiner Sicht ein Risiko. Weil wenn ich jetzt einen Händler nehme, zu dem ich selber das totale Vertrauen habe, das ist ein ganz anständiger Geschäftsmann, kann ja passieren, dass in genau dieser Zeitspanne der Crash passiert. Und wenn ich ihm jetzt das Geld überweise, ist es bei mir nicht mehr auf dem Konto drauf und ist vielleicht noch nicht bei ihm angekommen. Oder es ist bei ihm angekommen und er hat von meinem Geld noch nicht das Gold gekauft. Ja? Das heißt also, ich kann jetzt zu einem bestimmten Preis bei dem bestellen, sagen wir mal für 1350 Euro pro Unze, würde ich jetzt also so ein paar Goldunzen beispielsweise einkaufen. Damit er mir den Preis garantieren kann, deckt er sich sofort wieder ein mit dem Gold. So. Wir Händler müssen innerhalb von 3 Tagen bezahlen. Der Händler könnte aber auch jetzt hergehen und das Gold, was er mir versprochen hat, weil er das in seinem Tresor hat oder auch aus anderen Gründen, er könnte sagen, im Moment gerade haben wir eine Tendenz, wo die Preise eher fallen. Bis der Butz die Ware bei mir abholt, warte ich mit der Bestellung noch ein bisschen, weil dann kann ich die Ware vielleicht für 1300 Euro kaufen oder bestellen, statt für 1330 jetzt. So, also sprich, wenn der Kunde mein Geld, also der Lieferant, nicht mein Geld sofort für Ware verwendet, dann könnte es sein, dass das Geld noch auf seinem Konto ist und der Crash passiert und dann ist das Geld statt 13.000 bloß noch 1.300 wert und er kriegt gar kein Edelmetall mehr oder jedenfalls nicht mehr in der Menge dafür, weil das Edelmetall wird ja nicht weniger wert, dadurch, dass der Euro weniger wert wird. Ja? Und wenn das passiert, dann kann der so seriös sein, wie er will. Er ist einfach außerstande, mich zu beliefern. Und ich bin dann auch außerstande, mein Kunde zu beliefern. Oder wenn du direkt bei dem bestellt hast, ist er außerstande, dich zu beliefern. Das hat dann mit Moral nichts mehr zu tun, sonst geht halt nicht. Ja? Das heißt also, wenn man wirklich sicher gehen, muss man auf jeden Fall zu der Bank oder zu der Firma hinfahren und das Geld auf den Tisch legen und einkaufen. Dann hat man es. Ja? Und das Beste ist, wenn man es anonym macht, weil dann hat man es und keiner weiß was davon.
Wird das immer so abgerechnet, dass praktisch man den Goldwert bezahlt, wenn man es kauft, wenn man es kriegt bei der Übergabe oder wenn man es bestellt? Oder wie ist das?
Also, wenn du jetzt im Internet bestellst dann, und du die Bestellung bestätigt bekommst, dann weißt du, ich kriege 10 Krügerrand a 1350 Euro. Wann auch immer die kommen, aber der Deal ist fest. Der Händler wird dann nicht einen Tag später sagen, das ist jetzt teurer geworden, muss leider 1390 bezahlen. Ja, wenn die Bestellung angenommen wird, dann gilt die. Und es ist aber auch so, wenn in der Zwischenzeit der Krügerrandpreis auf 1300 fällt, kannst du nicht sagen, ich nehme sie nicht, weil da gibt es kein Rücktrittsrecht bei diesen Geschäften, weil das sehr starken Preisschwankungen unterlegen ist. Das heißt also, du weißt, ich kriege die Ware zu dem Preis und der Lieferant weiß, ich kriege die Ware zu dem Preis abgenommen. Der muss dann nur gucken, dass er es ein bisschen billiger woanders einkauft, damit er dich beliefern kann und trotzdem noch Gewinn macht. So.
Wie finanzierst du dich? Also bekommst du günstigere Preise, weil du eben fester Kunde bist von, ich weiß nicht, wo du einkaufst, bei Großhändlern, bei Banken? Oder wie funktioniert das?
Ja, also ich... Warum kriege ich bessere Preise? Weil ich größere Mengen abnehme, denke ich mal. Ja? Ich kaufe bei vielen Händlern ein, wo auch andere, also nicht Händler einkaufen könnten, aber ich habe Händlerstatus und dadurch kriege ich die Sachen ein bisschen billiger. Und dann ist es auch so, dass manchmal Rückläufer von meinen Kunden kommen und obwohl ich wesentlich mehr bezahle für die Ware, die ich zurückbekomme, als wenn die das am offiziellen Markt abgeben würden, ist es trotzdem noch so, dass ich die Ware auch wesentlich günstiger wieder an meine Kunden rausverkaufen kann. Deswegen ist es so, dass das auch hier das eine Möglichkeit ist, ja, dass man an Kundenware kommt. Aber ansonsten ist es ganz normal, ein Großhandel, Groß- und Einzelhandel. Es ist auch so, dass andere Händler bei mir ab und zu kaufen. Wenn ich eine größere Position irgendwo abgenommen habe, zu einem günstigen Zeitpunkt und ein anderer Händler hat nichts, dann ruft er mir vielleicht an und sagt, hallo Gutz, hast du vielleicht dieses und jenes? Dann sage ich ja. Und dann verkaufe ich es dem. Also wir Händler untereinander treiben auch Handel.
Wie ist es generell mit dem Verkaufen? Also es kann eben sein, es ist noch kein Crash und ich habe einen Teil meines Geldes in Münzen angelegt. Und aber ich habe jetzt ein ganz tolles Projekt, wo ich was reinstecken will, möchte jetzt wieder einen Teil verkaufen. Du empfiehlst ja kleine Münzen, zum Beispiel kleine Goldmünzen. Muss ich dann mit einem großen Verlust rechnen, wenn ich die wieder verkaufe?
Also auch da muss ich wieder sagen, kommt drauf an. Wenn ein Kunde, obwohl ich ihm das nicht empfehle, darauf besteht, dass er eine Unzen Goldmünzen kauft, dann gilt das Angebot, was ich sonst meinen Kunden mache, nicht. Nämlich, dass ich die Münzen zu einem ganz besonders hohen Preis wieder zurücknehme. Der ganz besonders hohe Preis errechnet sich so. Der Kunde kann den ganzen Markt sondieren und feststellen, was wäre der beste Preis, den ich bekomme. Kann also alles gucken. Und der käme dann zu mir zum Beispiel und sagt, ich habe hier 10 Krügerränder mit einer Unze jeweils. Und der beste Preis, den ich geboten bekommen habe, sind 1330 Euro beispielsweise. Dann würde ich hergehen und schauen, was wäre der beste Preis, zu dem ich einkaufen könnte. Wenn jetzt mein bester Preis wäre 1370 Euro, mein bester Einkaufspreis, dann wäre ja ein Delta, also eine Spanne zwischen den 1330, die das beste Angebot von dem Kunden wären, und den 1370, die mein bester Einkaufspreis wäre, und da genau in der Mitte würden wir uns treffen. Das heißt also, meine Kunden, die kriegen immer mehr als das beste Angebot auf dem Markt, und es ist gar kein Versprechen, wo ich ein Opfer eingehe, sondern es ist immer für mich ein super gutes Geschäft. Deswegen kann man mir das auch so leicht glauben, dass ich das so machen werde, weil die Differenz so riesengroß ist zwischen den Ankaufspreisen, die die Händler und die Banken gewähren, also bei der Bank, die ich vorhin erwähnt habe, war die neulich war der Ankaufspreis 21 Euro und der Verkaufspreis 27 für die eine Münze und 28 für die andere Münze. Also eine riesengroße Spanne. Ja. Die Münze, die die für 28 angeboten haben, die gab es bei mir für 26. Ja. Also da wär ich jetzt schon günstiger. Und die 21 Euro, die die bezahlen, da muss man sehen, wenn ich jetzt die für 26 Euro verkaufe, dann kann ich die höchstens für 25,50 Euro einkaufen. Ja, die Spannen sind ziemlich gering. Das heißt also, wenn jetzt das beste Angebot von dir, mit dem du kämst, 23 Euro wären und mein super günstigstes Angebot wäre 25 Euro, dann würde ich dir 24 bieten. Ja, also so ist dieser Mechanismus. Und den biete ich aber nur an für Ware, wo ich dran glaube, dass die gut ist. Weil wenn ich jetzt zur Krügerrand zurücknehme und ich zu alle meine Kunden sage, ich empfehle euch die nicht, dann liegen die ja natürlich bei mir sehr lang. Und ich möchte auch ungern sagen, jetzt weil ich sie habe, finde ich sie gut, wenn ich sie nicht mehr habe, finde ich sie nicht mehr gut. Ja? Deswegen gilt einfach dieses Angebot, dass ich so hohe Preise zahle für die Dinge oder für die Münzen, wo ich selber weiß, an die glaube ich, die finde ich gut und die kriege ich auch häufig verkauft.
Ja, das klingt logisch und eben so ein Geschäft, was für beide gut ist, ist eben am günstigsten, ne? Finde ich am besten. Cornelius, du gibst eine Informationsbroschüre raus, wo alles praktisch viel von dem, was wir jetzt gesagt haben und praktisch dein ganzes Wissen und deine Empfehlungen drinstehen. Das hast du gerade da, könntest du mal zeigen.
Also die Broschüre heißt mit Eigenverantwortung und Zuversicht durch die Wirtschaftskrise und behandelt einmal ein bisschen mehr philosophisch Geldwert und Bewusstsein. Und dann im zweiten Teil ziemlich praktisch Edelmetalle und Vorräte. Und wer die gerne haben möchte, der kann mir eine Mail schicken oder anrufen. Und ich kann die sowohl physisch rausschicken, wie auch als PDF.
Mhm. Und dann hast du jetzt ein paar Münzen da, die du uns mal zeigen könntest, damit man sich das mal praktisch auch gesehen hat.
Also als erstes ist das hier ein Silberbarren, 1 Kilo. Das da ist ein 5 Kilo Silberbarren. Man sieht, dass der schon ein bisschen angelaufen ist. Das macht aber nichts. Und dann hier zur Demonstration, dass Silber als Geld völlig normal war. Das ist alles europäische Währungen, Schweizer Franken, französische, italienische, es war alles Silber früher. Es war das Normalste von der Welt. Und in jeder Münze war eben schon der Wert drin, den die hatte. Ganz einfach. Das hier sind 1-Unzen-Münzen, Cook Islands, Maple Leaf, Wiener Philharmoniker. Da ist der Mexican Libertad drin, sehr schöne Münze. Weiß nicht, ob man das so hier so sehen kann. Das sind so die Tubes, nennt man das, wo meistens 20 Münzen drin sind. Nur bei Maple Leaf oder den Kanadiern, da sind 25 drin. Dann finde ich sehr gut unsere alten 5-Mark-Stücke. Das kann man dann aber auch in der Schrift lesen. Unser ganz normales Geld, mit was wir noch bis in die 70er Jahre bezahlt haben, und hier die Gedenkmünzen, da ist überall 7 Gramm Silber drin. Kosten ungefähr 6 Euro und man kann die noch richtig gut in die Hand nehmen und sind halt weniger als eine Viertelunze. Und wenn man sie mit dem Preis vergleicht, was eine Viertelunze Silber in Münzform kostet, dann ist das das Günstigste, was man kriegen kann. Und gleichzeitig eben auch bei vielen Leuten bekannt, die mir zu den 90% derer zählen, die eben keine Ahnung von Tuten und Blasen haben. Was Gold und Silber angeht, die haben mit der Münze aber bezahlt und die haben diese Münze früher nie in Frage gestellt. Ganz normale deutsche Münze. Warum sollte die jetzt auf einmal nicht mehr echt sein? Ich denke, dass das eine sehr gute Sache ist, dort sich eine ganze Menge davon zu besorgen. Sehr gut finde ich auch unsere alten 10-Euro-Stücke. Bis 2010 925er Silber ist also ein Nennwert auf eine Unze 18,50 Euro etwa. Jede von diesen Münzen hat ein Gewicht von einer halben Unze. Also das Interessante an den Münzen ist der hohe Nennwert. Das heißt also, es ist 10 Euro deutsches Geld. Man kann für 10 Euro einkaufen, auch wenn das Silber da drin vielleicht einen extremen Sturz erlebt und nur noch 5 Euro wert wäre oder 2 Euro, ist es trotzdem 10 Euro. Genauso wie unser 2-Euro-Stück ja bloß ein paar Cent wert ist. So ist es bei denen hier auch. Das heißt, mit diesen und auch mit denen und unseren alten 10-Mark-Stücken kann man sowohl auf Inflation wetten, also dass wir glauben, dass das Silber steigen wird, wie auch darauf, dass es fällt. Ohne nennenswerten Aufpreis bei den 5-Mark-Stücken und 10-Mark-Stücken, bei den 10-Euro-Stücken, da ist der Aufpreis schon spürbar. Aber ich meine trotzdem, dass man einige davon haben sollte. Das sind die Größenordnungen, wie ich sie gut finde. Diese Münze hier zum Beispiel hat 7,32 Gramm Goldgehalt. Das ist der Vorläufer vom Krügerrand, ein 2-Rand-Stück. Ziemlich guter Preis pro Gramm Gold. Das hier ist ein Dukat, hat 3,44 Gramm. Das ist ein ziemlich reines Gold, 986er. Und obwohl das nur so etwa eine Zehntelunze ist, kann man es noch wirklich gut in der Hand halten. Und ist auch eine relativ bekannte Münze, zumindest bei denen, die Gold und Silber schon mal in der Hand hatten. Die Münze finde ich so gut, also diese Sorte von Münzen, die haben 5,81 Gramm, also das gleiche Gewicht wie ein Schweizer Vreneli, weil die so alt sind. Also die hier zum Beispiel ist aus dem Jahre 1855, da ist Napoleon noch drauf. Die sind ziemlich abgegriffen und sehen auch nicht so typisch Gold aus. Das heißt also, könnte fast irgendeine Münze eben aus einem anderen Land sein, die da halt noch drin geblieben ist vom letzten Auslandsbesuch. Also sehr unauffällig. Das ist das, was mir an denen sehr gut gefällt.
Wie hieß die Art? Was ist das?
Das ist jetzt ein 20-Franc-Stück. 20-Franc-Napoleon. Aber da gibt es... Die 20-Lire-Stücke aus Italien, 20-Franc-Stücke aus Belgien, 20 Franken aus der Schweiz, 20 Mark aus Deutschland, das 20-Mark-Stück ist schwerer, das hat 7,16 Gramm. Aber diese Münzgröße, die waren in Europa überall verbreitet und waren immer 20. Ja, 20 Kronen, 20 Koronen, 20 Franken, 20 Franc, 20 Lire. Ja, und dann gibt es noch viele andere, aber die kann man dann angucken, wenn man mal vorbeikommt.
Ja, Cornelius, ich danke dir herzlich für die vielen Informationen. Vielen Dank.
Danke auch.